Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rotha am Mikrofon. Einen schönen guten Morgen. Morgen beginnt der EU-Gipfel in Brüssel, bei dem es vor allem ums Geld geht. Schweden ist eines der Länder, das hier Widerstand leistet gegen zu hohe Ausgaben. Welche Interessen das Land hier verfolgt, das ist gleich unser erstes Thema. Danach blicken wir nach Luxemburg. Dort gibt es wieder mehr Corona-Infizierte und erste Nachbarländer schotten sich ab. Das sorgt in Luxemburg für Unmut. In Belarus wird bald ein neuer Präsident gewählt, der vermutlich wieder Alexander Lukaschenko heißen wird. Aussichtsreiche Oppositionskandidaten wurden nicht zur Wahl zugelassen oder sie sitzen in Haft. Das führt weiterhin zu Protesten. Es ist seit langem der erste physische EU-Gipfel, der morgen beginnt. Der erste also, bei dem sich die 27 Staats- und Regierungschefs persönlich treffen. Die Erfolgsaussichten sind wohl durchwachsen, schwierige Diskussionen vorprogrammiert. Denn zum einen geht es morgen um den mehrjährigen EU-Haushalt, zum anderen um den europäischen Wiederaufbauplan. Mit dem sollen die Folgen der Corona-Krise abgefedert werden. Vorschläge liegen dazu auf dem Tisch von der EU-Kommission. Sie will den mehrjährigen Haushalt mit gut 1 Billion Euro ausstatten und für den wirtschaftlichen Wiederaufbau sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an die EU-Länder vergeben werden, 250 Milliarden Euro als Kredite. Ein umstrittenes Paket, das vor allem Österreich und die Niederlande lautstark ablehnen. Aber auch die Skandinavier, vor allem Schweden, stehen auf der Bremse. Schwedens sozialdemokratischer Premier Stefan Löfven sagte dazu gestern bei einer Pressekonferenz mit seinem spanischen Amtskollegen:
Wir wollen die Europäische Union stärken und wir müssen die Union als starkes Werkzeug nutzen, so wie es gedacht ist, auch in diesen schwierigen Zeiten. Wir müssen aus der Krise gestärkt hervorgehen, das ist das gemeinsame Ziel, keine Frage. Aber was wir problematisch finden, ist die Höhe des Haushaltsbudgets und die Zuschüsse. Da gehen unsere Meinungen auseinander.
Schwedens Premierminister spricht sich also klar für geringere Zahlungen in den Haushalt aus und für Corona-Kredite statt Zuschüsse. Was steckt politisch dahinter, kurz vor dem EU-Gipfel, und wie blickt Schweden auf die EU? Darüber kann ich jetzt mit Tobias Etzold sprechen. Er ist Politikwissenschaftler und Nordeuropa-Experte. Guten Morgen, Herr Etzold.
Guten Morgen, Herr Rutter.
Herr Etzold, Stefan Löfven, wir haben es eben gehört, sieht den Haushalt kritisch in der Dimension, auch Zuschüsse lehnt er ab. Können Sie uns das erklären? Wie begründet die schwedische Regierung diese Haltung?
Ja, Schweden geht's ähnlich wie den anderen drei Ländern, die sich also in dieser Gruppe der sogenannten frugalen Vier oder sparsamen Vier zusammengeschlossen haben, also noch Dänemark, Niederlande und Österreich, wie Sie bereits genannt haben, darum nicht zu viel Geld auf einmal auszugeben, beziehungsweise Geld in Form eher von Krediten auszugeben, anstatt von Zuschüssen, wie das die meisten anderen Länder und vor allem die südeuropäischen Länder wollen. Und auch was die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen betrifft, diese gewisse Zurückhaltung und Sparsamkeit, eben den Gesamtrahmen nicht zu hoch zu setzen. Sie wollen insgesamt, dass der mehrjährige Finanzrahmen nur etwa 1% der EU-Gesamtwirtschaftsleistung enthält oder entspricht. Und das hängt damit zusammen, dass sie das selber zu den Nettozahlern gehören. Und jetzt, wo Großbritannien nicht mehr Teil der Europäischen Union ist, befürchten, noch stärker zur Kasse gebeten werden, also da praktisch in die Bresche springen zu müssen und noch mehr Geld auszugeben für die EU, was sie ohnehin schon ausgeben, das können sie zu Hause nicht verkaufen.
Wenn wir jetzt also beim Thema Geld, sind die Schweden offensichtlich eher zurückhaltend. Mit welchen Themen bringt das Land sich denn in der EU aktiv ein? Also wo sind die Schweden engagiert?
Die Schweden haben insgesamt eine sehr pragmatische Haltung zur europäischen Kooperation. Sie halten sich zurück, was eine tiefere Integration betrifft, mehr Supranationalität, also starke gemeinsame Institutionen. Aber sie bringen sich sehr stark ein in Bereichen, wo sie selber Interessen haben und auch in Bereichen, wo sie selber was beitragen können, wie zum Beispiel im Bereich Umwelt, Klima. Da sind sie sehr für eine starke europäische Position, für eine starke europäische Zusammenarbeit. Auch im Bereich Migration, Asyl. Schweden war ja eines der Länder, das neben Deutschland mit am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat bis 2015, 2016. Und Schweden hat damals schon und bis heute noch immer sehr stark für eine starke und effektive gemeinsame EU-Migrations- und Asylpolitik und vor allem auch für eine gerechte Verteilung der Migranten in Europa plädiert.
Also es geht um Bereiche, wo Schweden profitiert aus eigener Sicht.
Richtig, wo Schweden profitieren kann und wo es sich selber einbringen kann mit seinen Erfahrungen. Schweden ist ja ein hochtechnologisiertes Land, ein relativ kleines Land, das auch stark vom Export abhängig ist. Und für Schweden war die Europäische Union und die eigene Mitgliedschaft in der Europäischen Union immer in erster Linie ein Wirtschaftsprojekt. Also es ging vor allem darum, wirtschaftliche Kooperation und Handel vor allem voranzutreiben und davon letztendlich dann auch zu profitieren.
Jetzt haben Sie die EU-Mitgliedschaft Schwedens gerade angesprochen. Seit 1995 ist das Land Mitglied. War das denn ein schwieriger Prozess, sage ich mal, vom souveränen Staat Teil der Gemeinschaft zu werden?
Ja, in gewisser Weise schon. Also es gab viel Widerstand in Schweden. Das Volksreferendum über einen Beitritt zur EU ist damals auch sehr knapp ausgefallen. Also das Land war geteilt in gewisser Weise. Während des Kalten Kriegs war ein Beitritt ja gar kein Thema gewesen. Danach, als es dann möglich wurde, gab es schon insgesamt hat eine gewisse Notwendigkeit gesehen, beizutreten, um nicht abgehängt zu werden, um nicht in der Peripherie Europas unterzugehen. Aber es war schon tatsächlich ein schwieriger Prozess, weil man tatsächlich nicht zu viel Souveränität abgeben wollte. Und deswegen hat sich Schweden immer sehr stark als Grundmotto für so viel Kooperation wie möglich, aber nur so viel Integration wie tatsächlich nötig ausgesprochen. Also wie gesagt, eher für wirtschaftliche Zusammenarbeit und weniger für eine starke politische Dimension der Europäischen Union.
Und wie sieht es aus mit der Zustimmung im Land? Also wie schauen die Bürgerinnen und Bürger des Landes auf die Europäische Union?
Im Moment insgesamt positiv. Also es gab um das Referendum in Großbritannien herum auch Umfragen in Schweden, ob es möglicherweise auch eine Befürwortung für einen Austritt gibt. Und da hat sich aber tatsächlich gezeigt, dass die meisten Bevölkerung, so zwischen 60 und 70%, die EU positiv sehen und auch die schwedische Mitgliedschaft positiv sehen. Aber ähnlich pragmatisch, wie es die Regierung auch tut. Also die Regierung passt sich tatsächlich, und es ist auch egal, woher die Regierung kommt, ob es jetzt wie jetzt eine Mitte-Links-Regierung ist oder eher eine konservative Regierung, passt sich immer so ein bisschen den Wünschen und den Stimmungen der Bevölkerung an und vertritt eben eine eher pragmatische und nicht zu stark auf Integration, aber eher auf pragmatische Kooperation ausgerichtete Linie.
Ein pragmatisches Mitgliedsland war ja auch Großbritannien. Das ist nicht mehr Teil der Gemeinschaft. Hat Schweden da einen Partner auch verloren?
Schweden hat sicherlich einen wichtigen Partner verloren. Schweden gehörte zu den Ländern oder war vielleicht sogar das Land, das am öftesten mit Großbritannien zusammen gestimmt hat. Also auch wie Großbritannien oft auch Vorlagenbeschlüsse abgelehnt hat in der Europäischen Union. Also auch eine eher skeptische oder kritische Haltung eingenommen hat. Und dass Großbritannien jetzt nicht mehr Teil der EU ist, bedeutet eine gewisse Herausforderung für Schweden. Und zum Beispiel diese Gruppe der sparsamen Vier ist ein Zeichen dafür, dass kleine Länder wie Schweden neue Verbündete brauchen. Also sie brauchen insgesamt Verbündete, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und diese frugalen Vier sind ein ganz guter Ausdruck dafür.
Schwedens Positionen und Interessen vor dem EU-Gipfel morgen. Einschätzungen waren das von dem Nordeuropa-Experten Tobias Etzold. Herr Etzold, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Sehr gerne.
In den letzten Tagen ging alles ganz schnell. Deutschland warnte vor Reisen nach Luxemburg und Dänemark untersagte Luxemburgern sogar die Einreise. Zwei Beispiele, die zeigen, wie fragil die Lockerungen nach der ersten Corona-Welle immer noch sind. Der Hintergrund des ganzen Vorgehens: Luxemburg hat angefangen, seine Bevölkerung großflächig auf das Coronavirus zu testen. Damit steigen die Infektionszahlen an und eben auch die Sorgen in anderen EU-Staaten. Aber dennoch beurteilt man in Luxemburg selbst die Lage etwas anders, auch weil erste wirtschaftliche Folgen sichtbar werden. Tonja Koch mit den Einzelheiten.
Sind Zahlen, die aber in alarmieren, aber nicht direkt schockieren.
Die Corona-Infektionslage in Luxemburg sei besorgniserregend, aber nicht schockierend, fasste Regierungschef Xavier Bettel jüngst die aktuelle Situation zusammen. Die überraschend schnell steigenden Neuinfektionen wolle er nicht kleinreden, aber sie seien eben der umfassenden Teststrategie geschuldet, die das Land seit Mai verfolgt. Luxemburg unterzieht die Wohnbevölkerung sowie die etwa 200.000 Grenzgänger einem Massentest. An dieser Strategie werde nicht gerüttelt, sie sei richtig, betonte der liberale Regierungschef. Wir dürfen uns nicht treiben lassen, wir müssen aufklären und dürfen die Gesundheit der Bevölkerung nicht aufs Spiel setzen, weil verschiedene Länder uns als Risikogebiet eingestuft haben. Inzwischen hat das Land nahezu die Hälfte seiner Bevölkerung bereits getestet, annähernd 300.000 Menschen. Und die Tester wurden fündig. Das Robert-Koch-Institut hat Luxemburg deshalb als Risikogebiet eingestuft. Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung formuliert und auch die belgischen Nachbarn haben das Großherzogtum bereits vergangenen Sonntag auf die sogenannte orangene Liste gesetzt. Es sei ihnen offenbar nicht gelungen, den Nachbarländern die besondere luxemburgische Situation zu erläutern, stellten sowohl der Regierungschef als auch die zuständige Gesundheitsministerin Paulette Lehnert gestern auf einer Pressekonferenz fest.
Die sind nicht da, weil wir testen, die sind da, weil sie da sind.
Die Zahlen sind nicht da, weil wir testen, sie sind da, weil sie da sind. Ein Tester findet keine positiven. Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir einen detaillierten Überblick über das Infektionsgeschehen im Land. Andere haben mit Sicherheit eine große Dunkelziffer und können nicht abschätzen, was das bedeutet. Diese Problematik haben wir nicht. Dafür hat Luxemburg jedoch einen Imageschaden davongetragen und der wiegt schwer. Darum macht sich vor allem Lex Dellis, der Tourismusminister des Landes, Sorgen.
Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Zahlen hier in Luxemburg runterbekommen. Wir auch von den Listen, sowohl aus Belgien als auch von der deutschen Liste, wieder runterkommen. Jeder Tag, jede Stunde ist ein Problem für das Image Luxemburgs als touristische Destination.
Kommende Woche sollte eine groß angelegte Gutscheinaktion anlaufen, um die Menschen wieder auf Campingplätze und in Hotels zu locken. An die erwachsene Bevölkerung und an ausländische Arbeitnehmer hat die Regierung Bonds im Wert von je 50 Euro verschickt, die dort eingelöst werden können. Aber daraus wird wohl vorerst nichts, fürchte der Geschäftsführer des luxemburgischen Hotel- und Gaststättenverbandes, François Köpp.
Es stimmt, es hagelt Absagen. Es hagelt Absagen jeden Tag, hunderte von Absagen in den Hotels.
Belgier, Niederländer und Deutsche stellen das größte Kontingent an Gästen, die sich regelmäßig zu Kurztrips ins Land aufmachen. Doch ein großer Teil dieser Gruppe ist nun zu Hause mit einer Reisewarnung konfrontiert. Selbst die Einheimischen stornierten inzwischen ihre Buchungen, berichtet Köpp. Es sei Verunsicherung spürbar im Land und das hinge auch an der Informationspolitik der Regierung.
Die haben immer nur das Negative hervorgehoben, aber nicht auch das Positive, was in den Zahlen liegt, und sagen, hey, schaut, wir tun unsere Arbeit, wir gehen dem Virus auf die Spur, wir berichten richtige Zahlen.
Die Regierung versucht, sich gegen einen zweiten Lockdown zu stemmen. Zunächst wird das Parlament heute ein Gesetz verabschieden, das Beschränkungen für den privaten Bereich vorsieht. Denn von den aktuellen Covid-19-Infektionen seien insbesondere junge Leute betroffen, die sich überwiegend im privaten Umfeld angesteckt hätten. Ob weitere Maßnahmen nötig seien, soll nach dem Wochenende entschieden werden. Verhindern konnte die luxemburgische Regierung bislang zumindest erneute Grenzschließungen.
Wie gesagt, zunächst versprach, Grenze geben nicht zugemerkt.
Das gelte zumindest für Berufspendler, so Bettel, für wen sonst noch. Das stehe noch nicht abschließend fest.
Tonja Koch berichtete über die Zunahme der Corona-Fälle in Luxemburg und die Folgen. Alexander Lukaschenka tritt wieder an. Am 9. August will sich der belarussische Präsident im Amt bestätigen lassen, zum sechsten Mal. Lukaschenka regiert die ehemalige Sowjetrepublik seit Mitte der 90er Jahre und das oft mit harter Hand. Dementsprechend schwer hat es auch die Opposition in Belarus. Vor 2 Tagen hat die Wahlkommission entschieden, dass 2 der aussichtsreichsten Oppositionskandidaten bei der Abstimmung im August nicht antreten dürfen. Hunderte Menschen sind dagegen auf die Straße gegangen, viele wurden festgenommen. Und auch gestern ging der Protest weiter. Tilko Gries berichtet.
Irgendwann am Nachmittag machen sich einige die Mühe, die Menschenschlange abzuschreiten, die sich vor der Zentralen Wahlkommission in Minsk um einige Straßenecken herumwindet. Sie kommen auf mehr als 1 Kilometer Wartende. Sie alle wollen ihre schriftliche Beschwerde einreichen gegen die Nichtregistrierung von 2 Kandidaten zur Präsidentschaftswahl. Seit 1 Uhr mittags stehe ich schon hier, also etwa 3 Stunden, sagt dieser junge Minsker Bürger auf die Frage eines Reporters des Senders Radio Svoboda. Ich glaube, heute klappt es nicht mehr, die Beschwerde abzugeben. Es wurde gesagt, pro Beschwerde dauert es ungefähr 5 Minuten. Es stehen aber noch 40 Leute vor mir, das heißt, das kann heute nichts mehr werden. Denn am Abend schließt die Behörde wieder. Dort wurde vorgestern die Entscheidung verkündet, Viktor Babarika und Valeri Tsepkala nicht zur Wahl zuzulassen. Die hatten zuvor hunderttausende Unterschriften für ihre Kandidatur gesammelt. Auch damals, im Juni, standen die Menschen oftmals stundenlang an, um sich einzutragen. Babariko jedoch sitzt inzwischen unter anderem wegen des Vorwurfs der Geldwäsche in Untersuchungshaft. Und die Wahl am 9. August könnte nun, da es unter den 5 Kandidatinnen und Kandidaten nur noch eine wirkliche Oppositionelle gibt, so ausgehen wie alle Wahlen seit 1994. Am Ende heißt der Wahlsieger wieder Alexander Lukaschenka. Der Wartende mit seinen Beschwerdezetteln in den Händen will es heute wieder versuchen in der Schlange vor der Wahlkommission. Er wünscht sich flächendeckende Videobeobachtung in den Wahllokalen, um die Möglichkeiten für Wahlbetrug am Tag der Abstimmung zu verringern. Er schaut ernst, als er sagt: Viele sind skeptisch gestimmt, aber man muss sich ja den Optimismus erhalten, sonst wird es ja nicht anders. Natürlich ist uns im Kopf schon klar, in welchem System wir leben, und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass unsere Beschwerde niemand liest. Aber wir hoffen einfach. Man muss ja irgendetwas tun, damit deine Seele ruhig sein kann, weil du dich bemühst. Ich glaube, dass diese Wand unter dem Druck von allen Seiten einstürzen wird. Zurzeit jedoch stürzt gar nichts ein. Stattdessen wird viel gehupt. Autofahrer signalisieren ihre Solidarität mit der Opposition. Fahrradfahrer klingeln. In U-Bahn-Anlagen klatschen Menschen. So war es vorgestern und auch gestern wieder. Aber der Staat setzt sich zur Wehr. Polizei, Sondereinheiten, sogar Armeesoldaten sind in Minsk, Brest, Gomel und anderen Städten des Landes präsent. Zahlreiche Videos im Netz zeigen, wie sie wahllos ihren Schlagstock einsetzen und Menschen festnehmen. Präsident Lukaschenka geht auf die Proteste nicht direkt ein. Er sieht sein Land, Belarus, in Bedrängnis. Aus Ost und West. Auf der einen Seite Russland, dessen Position Sie alle kennen. Es will uns an sich ketten. Und auf der anderen Seite die Demokratie im Westen. Die machen dort schon Andeutungen. Wir sollten sehen, dass alles demokratisch abläuft, dass es auf der Straße um Gottes Willen keine Zusammenstöße gibt. Ich habe neulich Macron gesagt: Du guckst mal, was bei dir die Gelbwesten machen und wie du dort gegen sie kämpfst. Die Präsidentschaftswahl wird ohne Beobachter der OSZE stattfinden, zum ersten Mal. Die Behörden in Belarus hätten keine rechtzeitige Einladung ausgesprochen, teilte die Organisation mit. Damit wird es noch schwieriger werden, die noch zu erwartenden Manipulationen bis zum Tag der Abstimmung und am Tag selbst zu sammeln und zu bewerten.
Ein Beitrag von Tilko Gries war das über die Proteste vor der Wahl in Belarus. Das war Europa heute an diesem Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse, sagt Frederik Rother.